Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Heute mit einem ganz besonderen Gast, den ich persönlich unfassbar spannend finde. Sein Name ist Alexander Graf und ich erzähle gleich auch noch was. Aber bevor wir in das Gespräch einsteigen, mein Name ist Jin Choi und als Group Director schaue ich nach den Geschäften hier im deutschsprachigen Raum im Bereich Handel, Mode, Entertainment und Media, Tech Telco und auch die Schweiz. Ja? Alexander Graf hier ist heute im Studio und wir haben aufgrund der Corona- und Covid-Situation immer noch eine Aufzeichnung von zu Hause und die Redaktion bat mich deshalb, einen Remote-Hinweis zu machen. Also Connectivity-Probleme oder auch Türklingen vom Delivery-Dienst, ja, das ist bewusst provoziert, damit ihr wisst, dass es wirklich 100%ig authentisch Work from Home ist. Und jetzt habe ich auch noch das besondere Glück, dass hier bei mir nebenan der Nachbar renoviert. Ja, das macht man ja gerne, wenn man halt im Lockdown ist, ja. Und deshalb kann es sein, dass es auch mal zwischendurch hämmert. Ich habe von Alexander eben gehört, dass er ein On-Air-Schild vor seinem Zimmer montiert hat, damit seine Kinder ihn nicht stören. Also bereiten wir uns auf die Pannen vor und damit sage ich erstmal hallo, lieber Alexander.
Moin, moin, hallo.
Schön, dass du da bist. Du, ich habe mich natürlich ein bisschen informiert und mir deine Historie angeguckt und das sind so ein paar Fun Facts. Ja, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber dein Insta-Name ist Supergraf. Ja, das fand ich dann auffällig humble, ja, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich mir aber deine Vita angeguckt und du hast, wenn ich richtig informiert bin, BWL und Informatik studiert. Du warst bei der Otto Group und hast Business Development betrieben. Du bist eine Art Serientäter der Unternehmensgründung. Wenn ich mich nicht verzählt habe, hast du seit den Nullerjahren, ich zähle jetzt mal die Kassenzone dazu, 8 Unternehmen gegründet. Ja?
Ja.
Dann bist du.
Sind sogar über 25, aber nicht alle sind in der
Subunternehmen. Ja, okay. Gut, dann hast du den Namen Supergraf verdient. Und bist dann darüber hinaus auch noch Publisher und Blogger, Berater und Speaker. Und ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, was du nicht machst. Ja? Und das finde ich verdammt cool. Und nebenbei bist du dann halt auch noch Gast bei uns im Podcast. Vielleicht stellst du dich einfach mal in eigenen Worten vor und deine ganze Historie ist so spannend. Und dann steigen wir in die einzelnen Themen ein.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es sind tatsächlich viele Hüte, die man so liest, wenn man sich über mich informiert. Aber die sind alle ganz organisch entstanden. Nicht, weil es mir irgendwo langweilig geworden ist, sondern weil immer irgendwas dazu kam. Ich habe tatsächlich einen ganz normalen BWLer im Hintergrund damals schon ein Unternehmen gehabt. Ich, wie viele von uns in unserem Alter, frühe 80er Jahre geboren, habe ich natürlich auch im Eventbereich angefangen, ja, große Veranstaltungen organisiert. Ich habe mit einem Kumpel zusammen an einem Club mitgebaut in Kiel und hatte ein sehr, sehr durchschnittliches Studium und habe es deswegen nicht geschafft, in die Investmentbranche einzusteigen oder Berater zu werden. Das heißt, ich habe in den...
Was hattet ihr für einen Club? Das interessiert mich ja persönlich.
Den Luna Club in Kiel. Also ich habe ganz am Anfang, als es in die ernsthafte Gründung geht, habe ich mich dann quasi auf die Position des Türstehers zurückgezogen. Aber mein Kumpel Torben hat ihn dann nach den ersten erfolgreichen großen Veranstaltungen gekauft und ist dann, glaube ich, jetzt auch fast 20 Jahre gelaufen als sehr, sehr erfolgreicher Club. Und ich habe es durch mein Studium nicht so geschafft, sozusagen in die hohen Sphären sozusagen der Jobs zu kommen, sondern bin ganz klassisch im Handel gelandet und da bei der Otto Group in der Position, wo es darum ging, neue E-Commerce-Geschäftsmodelle zu entdecken oder die zu analysieren, also in so einer Stabsfunktion. Und als es dann mit E-Commerce dann 2007, 2008 relevant geworden ist, also ernst geworden ist auch für die Otto Group, dann waren mein Kollege Florian Hermsdorf, mit dem ich auch das Blog Kassenzone gegründet habe, und ich waren wir so die Einzigen, die Erfahrung hatten im Malen von Folien für E-Commerce-Geschäftsmodelle. Naja, und so sind wir dann doch sozusagen in unserer Zweitkarriere doch noch Berater geworden und hatten dann das Glück, Unternehmen wie zum Beispiel Limango zu entdecken und für die Otto Gruppe zu akquirieren und viele andere Unternehmen zu entdecken. Und ich habe dann mit Tarek Müller in der Otto-Gruppe einige Projekte gemacht und bin dann 2011 zu ihm in die Agentur gewechselt und daraus sind halt diese ganzen Businesses entstanden von About You, was dann sozusagen der Kickstart war für Tarek, das ist ja dann aus dem Nucleus Net Impact entstanden, bis hin zu diversen Agenturen, aber wir hatten auch ein sehr, sehr vitables Facebook Geschäft. Wir haben unter anderem Pixis gegründet, was so die Basis für das Marketing-Business eine Hamburger Facebook-Firma war und einer Facebook-Marketing-Firma war und hatten da in den Anfangsphasen, als die Facebook-Gruppen noch so geboomt haben, wo jeder dachte, sozusagen ein Gruppenmitglied ist 1 Euro wert, hatten wir unter anderem die größte Gruppe für Mobilfunkinteressierte im Mittleren Osten. Also so bin ich so ein bisschen rumgekommen und heute kümmere ich mich vor allem um Spryker Systems, das ist ein E-Commerce-Technologieunternehmen, bei dem wir großen Unternehmen dabei helfen, relevante E-Commerce-Lösungen aufzubauen, damit sie für ihre Kunden neue Frontends bereitstellen können, damit die nicht alle bei Amazon kaufen müssen im B2B und B2C-Bereich. Und mit Kassenzone, was ich jetzt mittlerweile 12 Jahren betreibe, habe ich quasi so ein privates Hobby, bei dem ich einmal in der Woche Unternehmer und CEOs von Händlern und Herstellern interviewe und die so frage, woher bekommt ihr eigentlich eure Kunden, wie loyal sind die und verdient ihr eigentlich Geld? Das sind die 3 Fragen, die Kassenzone immer stellt. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, welche Fragen du stellst und freue mich auch total auf das Gespräch.
Super, vielen Dank für die für diesen Zeitraffer. Ja, ich glaube, über jede Station deines Lebens könnte man vermutlich einen ganzen Podcast machen. Ich finde das in der Summe unheimlich spannend. Aber du hast 2008, und das ist relativ früh, als Blogger begonnen. Und so wie ich eben erfahren habe, 2015 bereits angefangen, Podcasts zu sprechen. Das ist 5 Jahre her. Ja. Also ich glaube, dass man so seit 2018 von einem Podcast-Hype sprechen kann. Aber du warst der Zeit weit voraus. Und auch das Blogging 2008, wenn ich mich rückbesinne, war noch nicht in der Breite etabliert. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl doch mal was zur Kassenzone.
Ja, also das.
Und woher kommt dein Instinkt? Also, das ist ja wirklich sehr, sehr früh alles gewesen.
Ja, also die Kassenzone haben wir gegründet 2008, weil der Florian Hermsdorf und ich, wir wollten unbedingt teilnehmen an der Online-Diskussion rund um das Thema Web 2.0. Und das Thema Web 2.0 war damals, also vor 12 Jahren, stark geprägt durch Blogger, die sich quasi gegenseitig verlinkt haben. Da gab es ja noch so Blog-Rolls in der Sidebar. Und da gab es dann noch diese Kommentarkultur, wie es jetzt heute mit Facebook gibt oder LinkedIn nicht. Ne? Man hat quasi Kommentare in den Blog hinterlassen oder auf seinem eigenen Blog darüber geschrieben, was man jetzt zum Thema Social Commerce denkt. Und dann haben wir gesagt, okay, und vielleicht können wir auch ein eigenes Blog machen, ja, sowas wie Exciting Commerce, den Jochen Krisch, den gab es schon ein bisschen früher, das fanden wir schon immer cool. Müssen wir das jetzt dem Pressesprecher der Otto-Gruppe sagen, ja oder nein, weil wir reden ja auch irgendwie mit dem Otto-Hut, wir sind ja nicht rein privat und es muss irgendwas mit Handel zu tun haben, also warentrendstab.com, das war die alternative Domain, ist es dann aber die Kassenzone geworden und deswegen haben wir aus diesem Hintergrund, weil wir haben mal Barcamps teilgenommen schon 2007, 2008 und das waren alles sehr, sehr stark durch Blogger getriebene Aktivitäten, haben wir gesagt, okay, wir machen Kassenzone und schreiben auf, was wir beobachten zum Thema E-Commerce, welche Geschäftsmodelle wir spannend finden. Sowas wie ein Slio aus Frankreich war ganz spannend. Shoppingclubs sind 2008 auch losgegangen. Und dadurch ist Kassenzone entstanden, damals noch mit einer etwas anderen Ausrichtung, ein bisschen technischerer Ausrichtung, nicht so stark auf Geschäftsmodelle. Also wir haben uns auch das ganze Thema Mobile Commerce intensiv angeguckt, weil natürlich das iPhone dann 2007, 2008 die ganze Welt neu gestaltet hat. Aber das war immer so ein das war so ein bisschen Eigennutz. Wir wollten halt mitreden können und dafür brauchte man einen Blog. Heute braucht man das wahrscheinlich nicht mehr. Und aus diesem Mitreden ist dann, sind dann auch viele Interviews geworden, oft so Textinterviews, die wir dann irgendwann auch gesagt haben, okay, dann nehmen wir die für YouTube auf. Du kannst das allererste Interview ist, glaube ich, 2012 mit Hubertus Bessau von My Müsli. Da lag irgendwie so ein Handy auf dem Tisch. Mhm. Schlechter Ton, schlechtes Bild, gar keine Struktur. Und dann so 2 Jahre später hat mir dann irgendjemand erzählt, ich glaube, das war wieder Jochen Krisch, naja, es macht aber viel mehr, die Leute hören das lieber als Audio. Da habe ich gesagt, warum denn das? Ist doch viel cooler, das bei YouTube anzugucken. Oder bei Facebook-Video. Oder bei der, nee, lad das mal als Audio hoch. Und dann haben wir gesagt, okay, wie geht das denn eigentlich? Wie kann man denn so ein Audio-Feed erstellen? Und dann haben wir dann das Abfallprodukt Audio von dem Video haben wir als Podcast hochgeladen. Wir haben dann gemerkt, das hören sich viel mehr Leute an. Das erreicht eine ganz andere Zielgruppe. Und dadurch ist dann der Podcast entstanden, der mittlerweile auch eine ganz ordentliche Reichweite hat und in seiner Nische, glaube ich, sehr relevant ist. Das, was ja Kassenzone macht oder das, was das Blog macht, ist ja sehr, sehr nischig. Ist immer so Handel, Hersteller, Herausforderungen und Probleme. Und ich glaube, in dem Bereich sind wir super gut. Aber in allem, was dann links und rechts davon ist, sind wir nicht so gut. Und deswegen fokussieren wir uns da drauf. Das ist alles immer sehr organisch entstanden. Und wir reden ja wahrscheinlich gleich noch über verschiedene Vermarktungskanäle. So sind dann damals auch die WhatsApp-Gruppe entstanden oder der SMS-Kanal. Also Dinge, wo viele Leute sagen, warum macht ihr das eigentlich? Die dann so 2-3 Jahre später ganz normal sind.
Wenn du von hoher Reichweite innerhalb der Nische oder innerhalb dieses Spitzensegments sprichst, aus Neugier, wie viele Zuhörer, Zuschauer, wie viele Leser habt ihr für eure Themen?
Da kommen wir quasi, also wir haben kein Google-Tracking mehr auf dem Blog, weil wir keine Werbung auf dem Blog zeigen, deswegen interessiert uns nicht, wie viele Leute da sind. Wenn ich mich so erinnere an vor 1-2 Jahren, noch vor der DSVGO, Verordnung, als man noch alles tracken durfte, da hatten wir so 40.000, 50.000 Besucher, Unique Visitors auf dem Blog pro Monat. Und wenn wir uns mal die verschiedenen Podcast-Statistiken anschauen, also Podcast-Tracking ist ja ungefähr auf dem Niveau wie Webseiten-Tracking in den 2000er Jahren, dann können wir irgendwo davon ausgehen, dass wir 5.000 bis 10.000 Hörer haben pro Folge. Und das ist quasi für unsere Nische schon eine ganze Menge, weil da geht es immer schon sehr ans Eingemachte. Also es ist jetzt quasi nichts für... Das ist jetzt mal nichts für zwischendurch, sondern muss schon verstehen, was ist eine Conversion Rate, was heißt Akquisitionskanal, was heißt Deckungsbeitrag 1. Und das, wenn sich das so 5.000 bis 10.000 über den deutschsprachigen Podcast anhören, ist das schon eine ganze Menge. Wir haben ja noch einen Schwesterkanal, Wimlex Show. Da interviewen wir internationale Gäste. Das hören sich so 1.000 bis 2.000 Leute pro Folge an.
Ich finde, das ist eine ganz erstaunliche Reichweite für diese Themen. Auswahl und die Thementiefe und ja klar, die Zielgruppe wächst natürlich auch, ne? E-Commerce und Performance-Business ist, glaube ich, etwas, was jetzt speziell im Kontext von Covid natürlich eine deutlichere Beschleunigung wie eine Art Zeitraffer erfahren würde. Das ist so unsere Sichtweise und das spüren wir halt auch, selbst bei konservativen oder weniger progressiven Partnern im Markt, ja, dass da jetzt natürlich ein Handlungszwang entsteht. Und das empfinde ich auf deiner Seite auch wieder als positiv, weil wir wirklich viele traditionelle Partner haben, die sich jetzt aktuell unfassbar schnell entwickeln. Und man fühlt sich wieder erinnert an das Wort Handeln, woher es kommt. Es kommt vom Handeln und das ist eigentlich auch wiederum auch etwas Schönes aus dieser Krise heraus. Ne?
Ja.
Sag mal, wie sind deine Erfahrungen oder wie ist deine Wahrnehmung jetzt? Weil Spryker hat, glaube ich, modulare Angebote, um E-Commerce-Modelle und Online-Shops aufzustellen. B2B-Lösungen, aber auch B2C-Lösungen, so wie ich das sehe. Und ich glaube, ihr habt auch verschiedene Levels oder Komplexitätsgrade und Business-Modelle und Prozesse, die ihr abbilden könnt. Hat sich da durch Covid auch bei euch, bei Spryker, etwas bemerkbar gemacht?
Ja, absolut. Also ich glaube, man muss damit für die Leute, die jetzt Spryker nicht so richtig einordnen können, wir sind jetzt kein Shopify, also kein Shop, den man mal mit einem Mausklick irgendwie öffnet. Wir lösen für die großen Unternehmen das Problem, was in den letzten Jahren aufgetreten ist. Es geht nicht mehr darum, einfach einen Online-Shop zu haben. Es geht darum, besser zu verkaufen. Besser zu verkaufen meint in der Regel bessere Suche, bessere Personalisierung, besseres Filtern, bessere Rollout-Zyklen auf neuen Devices, also deutlich innovativer zu sein. Dafür stellen wir eine Technologie bereit. In der Regel für Unternehmen, die schon eine gewisse Größenordnung erreicht haben. Für diese großen Unternehmen sind das auch meistens große Projekte und da redet man dann oft auch von Sales-Zyklen von 6 Monaten bis doch teilweise mal 12, 13, 14 Monate. Das heißt, die Leute involvieren sehr, sehr viele Stakeholder im eigenen Unternehmen, um herauszufinden, mit welchem Anbieter wollen wir arbeiten, was ist das richtige Geschäftsmodell und müssen wir wirklich mit dem MVP live gehen, können wir nicht ein großes Refactoring-Projekt machen. Und was wir gerade sehen im Rahmen von Covid ist natürlich in vielen Segmenten, die von der Krise betroffen sind, eine gewisse Zurückhaltung. Also es würde mich jetzt wundern, wenn ein großer Hotelanbieter jetzt anfängt, einen neuen Online-Shop zu bauen, sagen wir mal so. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Branchen, die jetzt merken, hui, wir haben so ein bisschen gepennt in den letzten Jahren. Jetzt müssen wir umso mehr Gas geben, ob das jetzt Telco ist, Lebensmittel, Einzelhandel und Co. Die Leute sind ja da, das Geld ist im Markt, es muss sozusagen, es ist auch Konsumwunsch da, der kann halt nicht mehr physisch erfüllt werden. Und da sehen wir schon viele Anfragen und auch viele Projekte, die sich deutlich beschleunigen. Und mittlerweile prägt sich bei uns als Alternative zu diesem Minimal Viable Product, ja, du musst mir was live gehen, was irgendwie funktioniert, der Begriff Corona Viable Product. Ja, also was vorher dieses Minimal Viable Product bei Unternehmen war, also es muss mindestens mindestens einen Shop sein oder eine E-Commerce-Lösung, die den Markenrichtlinien entspricht. Das löst sich so ein bisschen auf. Die sagen, ja, Hauptsache, wir sind erreichbar und es ist bestellbar. Ja, das ist quasi, das Niveau wird durch Corona nochmal deutlich verdichtet und diese Entscheidungen werden massiv beschleunigt. Jetzt sieht man natürlich auch, die meisten Entscheidungsträger sind auch verfügbar. Da sitzen ja quasi alle zu Hause. Ist jetzt quasi keiner auf einer großen Konferenz irgendwo. Es lässt sich alles viel, viel schneller entscheiden. Es ist oft auch unternehmenskritisch, wenn eine bestimmte Online-Lösung nicht innerhalb von 2-3 Wochen launcht, wenn dann wieder Geschäfte geschlossen werden, dann ist der Umsatz auf einmal weg, obwohl die Nachfrage da ist. Und da merken wir schon bei einigen Unternehmen ein ganz, ganz anderes Nachfrageverhalten. Ich würde aber sagen, 80% der Branche sind in so einer Art Stasis. Ja, die wissen nicht genau, was passiert und wie sich das entwickelt. Ich glaube, in unserer Filterbubble sehe ich aber extrem viele Erfolgsbeispiele. Also, und das sehe ich auch quasi in dem Podcast, die ich so mache. Es gibt halt gerade viele Unternehmen, die wissen gar nicht, wie sie die Bestellung abwickeln sollen. Und die gewinnen halt massiv Marktanteile dazu. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also mir ist schon klar, dass viele Unternehmen jetzt so ein bisschen auf der Bremse stehen. Aber ich als Unternehmer sage halt, das ist jetzt genau die Zeit, wo man handeln kann, wo man seine Strukturen umstellen muss, wo man seine Kosten in den Griff bekommen muss. Die Leute sind da, die lassen sich online erreichen. Es gibt jetzt Anbieter wie uns, die dabei helfen, das auch auf großer Skala umzusetzen. Das muss man dann einfach machen. Da darf man jetzt nicht auf die Zeit nach der Krise warten. Das wäre komplett falsch.
Ich glaube auch, dass diese Macherqualitäten sich jetzt im Moment bewähren und auch gefordert sind. Während man halt macht und diese ganze Beschleunigung stattfindet, du hast unheimlich viel Erfahrung in der digitalen Transformation, in der Implementierung von Lösungen für Partner, die, sag ich mal, über die Minimalanforderungen der Verfügbarkeit von Ware und der Basislogistik hinausgehen. Was sind denn die größten Fehler, die du bisher gesehen hast, die man vermeiden kann, gerade jetzt speziell in diesem Kontext, wo es schnell gehen muss?
Ja, also wenn man die größten Fehler sind ganz klar, Projekte zu komplex zu machen. Wir haben das ja schon immer gehabt in den E-Commerce-Projekten, dass man in irgendeiner Form so eine Synchronisation zum ERP-System herstellen muss. Ja, die meisten haben ein SAP im Einsatz oder Microsoft, was nie dafür ausgelegt war, live Transaktionen abzufedern. Ja, wo man sagt, so, da sind jetzt irgendwie 1000 Kunden im Shop und X konvertieren, da muss der Lagerbestand live abgeglichen werden. Und deswegen muss dann immer sehr, sehr aufwendig in der Regel Schnittstellen geschaffen werden, um diese Systeme anzubinden. Und ich glaube, da muss man einfach mal eine Stufe zurückschalten und sagen, okay, wie würde man das machen, wenn man jetzt frisch in den Markt einsteigt? Wie kommen wir möglichst schnell eigentlich in den Modus, bei dem wir nicht nochmal vier Monate das SAP anfrickeln müssen, bei dem wir auch nicht genau wissen, wer das mal aufgebaut hat, wie es heute aufgebaut worden ist. Und dieses Kleinschneiden von Projekten, dieser 100% Fokus auf dieses Ergebnis, was für den Endkunden zählt, das ist halt super wichtig. Und immer wenn man davon abweicht, also wenn man dann doch jetzt, sagen wir mal, im CVP, ja, oder im Corona Viable Product doch noch die CI-Abteilung einbindet, damit das Logo den richtigen Abstand von der Ecke links oben hat, dann macht man halt Fehler, weil die kosten Zeit. Und Zeit ist ja genau das, was man jetzt nicht hat. Jetzt muss man handeln und sehr, sehr ergebnisorientiert handeln. Und da sehen wir schon noch Fehler, da sehen wir schon noch auch viel Zaghaftigkeit. Da sieht man natürlich auch oft Projekte, wo dann der CIO doch nicht wirklich ermächtigt ist, ja, weil dann doch wieder 1000 Rücksprachen halten muss mit dem CEO oder mit dem CMO. Da haben wir so ein Org-Chart-Problem. Das ist alles lösbar, das sind alles selbstgemachte Probleme, aber Komplexität ist wahrscheinlich der größte Fehler, den man gerade machen kann.
Okay, also der Blick auf das Wesentliche, Priorisierung und Klarheit in der Projektierung ist das,
genau,
was ich raushöre. Du bist in deiner Rolle als Kritiker und vermutlich auch als Berater, ja, nicht als Person bekannt, die ein Blatt vor den Mund nimmt, ja. Und auch eines deiner Motti oder dein Motto lautet nichts als die Wahrheit. Woher kommt das und wie reagiert deine Umwelt darauf, vor allem deine Kunden und Partner?
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja selber, bevor ich angefangen habe, selber auf Bühnen zu stehen, habe ich ja viele Vorträge gehört. Und was mir immer dabei nicht gefallen hat oder bei vielen Vorträgen nicht gefallen hat, es wird eigentlich immer versucht, so eine Art Traumwelt zu verkaufen. Zu sagen, okay, wenn ihr A, B und C macht, dann wird alles gut. Ne? Jeder, der hier sitzt im Raum, dem kann es gut gehen, wenn er A, B und C macht. Und wenn man dann aber mit den Leuten irgendwie redet oder dann hinter den Kulissen redet, dann merkt man, nee, eigentlich können nur so 5% in dem Raum wirklich diese Option machen und denen geht es dann vielleicht gut, aber die anderen müssen was ganz anders machen. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen zu sagen, okay, dann sage ich einfach mal, wie dieser Optionsraum aussieht, ja, was sind quasi die Extreme in diesem Raum und warum ich nicht daran glaube, dass 90% der stationären Händler hier in dem Publikum eine gute Chance haben. Und wenn das so ist, dann müssen die jetzt sofort was anderes suchen. Dann müssen die ihren Laden verkaufen, dann müssen die ein anderes Geschäftsmodell machen, was auch immer. Aber um Gottes Willen nicht jetzt anfangen, irgendeinen Quatsch zu machen, der sie in den Ruin stürzt. Und da habe ich vor ein paar Jahren ja gefühlt so virtuelle Tomaten auf die Bühne geworfen bekommen. Ich kann mich erinnern an eine Situation, als der Kaufhof-Geschäftsführer nach mir auf die Bühne kam. Und den kannte ich aber damals gar nicht, eine Handelslegende, Lovo Mandak. Und dann hat er mich erstmal ausgeschimpft, 5 Minuten, und meinte, ja, also Berater wie Sie, die haben uns seit 20 Jahren gesagt, das Geschäftsmodell, das funktioniert nicht. Und würden wir auf Sie hören, dann sozusagen, dann gäbe es ja gar keinen Handel mehr. Und ja, gibt es ja auch nicht mehr, der Form, in der ihn aufgebaut hat. Aber ich persönlich, mich interessieren halt die 5-10% des Publikums, die sozusagen das mitgehen, die Thesen mitgehen, mit denen will ich arbeiten, ja, und die will ich auch identifizieren und mit denen möchte ich quasi auf einer sehr, sehr offenen Art und Weise in den nächsten Jahren umgehen können. Und wenn die anderen 90% sagen, das ist totaler Quatsch, ich möchte doch lieber irgendeine schöne Geschichte hören, ist es okay, dann will ich aber auch nicht mit denen arbeiten. Und dieser Filter, dieses sozusagen sehr, sehr klare, das hilft mir natürlich auch in den Projekten immer einen sehr, sehr geraden Rücken zu haben. Und deswegen kommen auch manchmal so Sprüche wie nichts als die Wahrheit oder Innovate or Die. Und das glaube ich wirklich, dass das so ist. Es ist kein Marketing-Sprech. Nur die Unternehmen, die sich halt sehr, sehr schnell verändern und anpassen, haben eine Chance. Und die das nicht können oder nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, haben in dieser digitalen Welt halt wenig Überlebenschancen. Und das sage ich den Leuten lieber, auch wenn sie es nicht hören wollen.
Ja, das ist eine sehr direkte Vorgehensweise, von der ich mir vorstellen kann, dass aber auch diese Offenheit dann entsprechend zu einem sehr guten Resultat führt.
Bei so einer zumindest bei den 10%, ja.
Zumindest bei den 10%. Und wie gehst du dabei in der beraterischen Strukturierung vor? Hast du da bestimmte Prioritäten, die aus Erfahrung heraus relevant sind, wesentlich sind? Hintergrund dieser Frage ist, einfach den Zuhörern eine Art Blueprint zu vermitteln, an der sie sich orientieren können, weil du so unheimlich viel Erfahrung hast.
Also für mich hat sich da eine ganze Menge geändert in den letzten Jahren. Als ich mal angefangen habe, bei Otto E-Commerce-Geschäftsmodelle zu untersuchen und auch damals, als wir bei NetImpact eine Agentur dieses Beratungsgeschäft aufgebaut haben, was ja dann eTribes geworden ist, haben wir immer nach dem Was gesucht. Also welches Geschäftsmodell funktioniert, welche Strategie funktioniert, was ist jetzt der beste Weg, um Facebook-Gruppen aufzubauen und versucht daraus eine Art Blueprint in Form von PowerPoint-Folien zu malen, das zu verkaufen. Und was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dieses Was spielt gar keine Rolle, es geht nur noch um das Wie. Ja, es geht nur noch um diesen Modus operandi. Wir wollen quasi mit vielen Unternehmen gar nicht mehr darüber reden, ob sie jetzt einen Online-Shop aufbauen oder einen Marktplatz oder was auch immer. Das will ich gar nicht bewerten, das kann ich wahrscheinlich gar nicht gut bewerten, sondern ich möchte mit den Unternehmen darüber reden, wie sie ihre Ideen, die ja irgendwo herkommen müssen, die ja irgendeine These stützen müssen, wie sie die am schnellsten, effizientesten umsetzen, um die zu vertesten. Ja, also ich sehe meine Aufgabe eher darin, denen zu helfen, sozusagen das Fett abzuschneiden, nur das zu machen, was wirklich auch zu einer Lernkurve führt, um dann vielleicht nach 2-3 Monaten zu realisieren, so wie wir das vorhatten, funktioniert das nicht oder es funktioniert besonders gut, jetzt beschleunigen wir. Und dieser Sprung vom Was zum Wie, so das ist auch für mich die größte Veränderung in den letzten Jahren gewesen und bei dem, so, und so bewerte ich auch Unternehmen, also wenn ich mir eine Facebook-Aktie angucke oder eine Amazon-Aktie oder Microsoft-Aktie, gucke ich mir lieber an, wie schnell können die Dinge, die sie machen wollen, umsetzen, wie schnell können sie es irgendwie beweisen, wie ist die Führungsstruktur aufgestellt, also wie handlungsfähig ist das ganze Thema eigentlich. Und je handlungsfähiger das ist, desto eher glaube ich, dass die in dieser Welt halt noch stärker wachsen können. Und das gilt, glaube ich, für die meisten Unternehmen. Und das ist, glaube ich, die unbefriedigendste Antwort, die man so einem Mittelständler geben kann. Ja, angenommen, du bist jetzt Jin Choi von, I don't know, Fissler Bratpfann. Ja, du bist da irgendwie der Online-Chef und sagst jetzt, Alex, was soll ich tun? Dann sage ich, du, keine Ahnung, sozusagen das Einmaleins des E-Commerce, das ist mittlerweile irgendwie ausreichend dokumentiert, wie man Online-Shop baut und wie man Online-Marketing macht. Zeig mir doch mal deine 10 besten Ideen, wie du neue Kunden gewinnen willst oder wie du neue Kunden erreichen willst. Und ich zeige dir einen Weg, wie du diese Ideen am besten vertestest. Und dann sagt er mir, aber Herr Graf, ich würde doch gerne diese 10 Ideen von Ihnen wissen. Und dann sage ich, nee, das ist aber gar nicht meine Aufgabe und das wäre komplett falsch, wenn ich die aufschreibe. Ja, dann bin ich ja sogar dafür verantwortlich, dass sie erfolgreich sind. Und das ist sehr unbefriedigend, glaube ich, für viele Mittelständler, aber ich glaube, dass der, das ist sozusagen the way to go. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Müssen wir uns in 5 Jahren nochmal unterhalten hier im Podcast, aber ja. Ich glaube, momentan ist es so.
Ja, ich glaube, die Accountability oder auch die eigene Mission lässt sich halt nicht an Dienstleister wegdelegieren. Das ist, glaube ich, der Punkt, den du da zum Ausdruck bringst. Ne? Und ich glaube auch, wir sind ja so eine Poster-Company, wir haben auch verschiedene Motti. Und was bei uns ganz wichtig ist, zum Beispiel eine Aussage, die lautet, this journey 1% done. Also wir sind niemals am Ende, wir sind immer im Beta-Modus, wenn du so möchtest, immer am Bauen. Weil ich glaube auch, dass die Entwicklung einfach zu sehr schnell voranschreitet und wir und eigentlich die eigene Größe als größtes Risiko begreifen. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was uns da auszeichnet in der Agilität und Test and Learn. Das andere Thema, wo wir auch unsere Partner auffordern, bevor ihr wasserfallartige Prozesse baut, geht doch lieber iterativ vor, macht kleine Tests, speziell im E-Commerce-Bereich, wo sich so über, wirklich praktische Erfahrungsansätze, die man strukturiert implementiert, die besten Lernkurven ergeben.
Ja, ja, ist auch so. Ja? Ist auch so. Ich glaube, das ist also, das eine ist natürlich sozusagen das Poster zu haben und das andere ist natürlich danach zu leben. Aber deswegen bin ich auch ein großer Freund von so Gründer- oder Founder-orientierten Unternehmungen. Und Facebook ist ja immer noch so eins, weil das kann man nicht wegdelegieren als Management. Wenn man sagt, man muss immer in der Lage sein zu sagen, Jungs, letzte Woche haben wir zwar die große 2-Jahres-Strategie verkündigt, aber in den letzten 3 Tagen haben wir Dinge gelernt, die dazu führen, dass das alles totaler Quatsch ist. Wir müssen das ändern. In der Lage muss ein Unternehmen jederzeit sein. Und das ist man, glaube ich, als Manager deutlich schlechter, weil das Incentive ein anderes ist und als wenn man eine andere Struktur hat im Unternehmen und eine Kultur, die das erlaubt, dann ist das cool.
Sehr schön. Innerhalb dieser extrem dynamisch entstandenen Plattformökonomie, ne, welche Rolle spielen da für dich die Social Media Kanäle?
Ich schreibe gerade schon über einem Jahr an einem Artikel, der Aufmerksamkeitsökonomie heißt bei Kassenzone. Ich hoffe, dass ich jetzt in den Zeiten von Corona ein bisschen Zeit habe, mir auch fertig zu bringen. Was ich sehe in der Plattformökonomie ist, dass natürlich die großen Plattformen, und das kann man denen auch jetzt gar nicht zur Last legen, ein hohes Interesse haben, die Aufmerksamkeitszeit, also die Zeit, die ein Kunde online verbringt, möglichst stark an sich zu binden, um diese Zeit dann Dritten zu verkaufen. Sei es irgendwie bei Amazon, bei Facebook, bei YouTube, wo auch immer. Und dazu gehören auch Social-Media-Kanäle. Wenn ich jetzt den Mittelständler, bleib mal bei Fissler, was empfehlen müsstest, du bist ja Online-E-Commerce-Leiter.
Rätst du Fissler oder wie kommst du drauf?
Das war mal einer der ersten Kunden bei Net Impact vor über 10 Jahren schon. Ja, deswegen ist das also alles positiv. Aber ich habe das Beispiel gut.
Ne, so tolle Produkte. Ja. Ich habe Fissler-Fan zu Hause.
Ja, ich hoffe nicht die du bei Rewe irgendwie mit Zusatzpunkten bekommen hast. Das sind sozusagen billig produzierte Kopien. Ich hoffe Originale.
Nein. Originale.
Wenn man den jetzt empfehlen müsste, was musst du tun? Was ist deine Social-Media-Kundengewinnungsstrategie? Würde ich immer sagen, hey, dein Fokus muss sein, den direkten Kundenzugang zu haben. E-Mail-Adresse, Lieferadresse, WhatsApp, SMS-Nummer, damit du ihn ansprechen kannst, für welchen Fall auch immer. Sozusagen erst im zweiten Schritt kannst du versuchen, über Earned Media, organisch, ob das jetzt Instagram ist oder Facebook oder was anderes, kannst du versuchen, deine Kunden zu erreichen. Und der dritte, sozusagen schlechte Schritt, wo du Kunden kaufen musst, über Ads, das ist eigentlich für dich immer der Schritt, der am weitesten weg sein sollte. Ja, weil das ist ein Auktionsprinzip, das wird immer teurer, das unterliegt einem globalen Wettbewerb. Wenn ich mir so anschaue von vor 5 Jahren zu heute, wie ist eigentlich diese Balance zwischen eigene Medienkanäle, also eigener Kundenzugang versus Earned Media versus Owned Media versus Performance, muss ich sagen, hat Performance gewonnen. Ja, sozusagen viele Unternehmen haben diesen eigenen Kundenzugang nicht mehr oder haben ihn so schlecht, die wissen gar nicht, welcher Kunde zu welcher E-Mail-Adresse gehört oder was der mal gekauft hat, dass das eigentlich wertlos ist. Es gibt ganz, ganz wenig Kompetenz, dieses Earned-Media-Spiel richtig zu spielen. Das wird immer spitzer. Ja, wenn man versucht, mal bei TikTok oder Instagram was immer mal organisch Reichweite aufzubauen, merkt man, dass es eine professionelle Industrie, die auch Fähigkeiten hervorruft, die mehr sind, als irgendwie das Handy mal in der Produktionsanlage hochzuhalten und zu sagen, hey, guck mal, wir machen auch coole Pfannen. Ja, das ist eine richtige Kompetenz. Also muss man sich in diesem Ad-Bereich ein bisschen austoben und versuchen, darüber Kompetenz zu erlangen. Aber ich glaube, die großen Plattformen haben das Spiel quasi gewonnen, des Kundenzugangs. 90% des Kundenzugangs liegen jetzt bei den großen Plattformen. Das muss ich als Kunde auch akzeptieren, dass das so ist und ich mir die Zeit dort kaufen muss. Ohne euch zu nahe zu treten, meine persönliche Empfehlung ist immer, versucht diesen Kundenzugang direkt zu haben. Versucht quasi den Kundenzugang vielleicht auch lokal direkt zu haben, dass du weißt, welcher Kunde wohnt wo in deinem Dorf, wenn du Fashion verkaufst, um dem auch mal zu Weihnachten eine Karte zu schreiben. Und dann gibt es immer so eine Balance zwischen owned, earned und paid.
Verlagert auf die Kundenbeziehungen, ne?
Genau.
Dann nicht mehr.
Genau. Genau. Aber das deswegen, also diese, aber fairerweise die Plattform kann man so zusammenfassend sagen, haben in den meisten Fällen gewonnen. Denen gehören die Kunden.
Wie stehst du denn grundsätzlich zu Social Ads? Welches Potenzial besitzen diese im E-Commerce? Hast du da Best Practices Cases? Berätst du darin?
Ja, also ich gucke mir das sehr aufmerksam an. Also wir haben natürlich auch bei Spryker, auch wenn wir natürlich ein B2B-Unternehmen sind und dann Ads ein bisschen anders ausspielen als jetzt ein Fashion-Unternehmen, haben wir natürlich auch da viele Experimente. Ich komme ja aus einer Zeit, so wie du wahrscheinlich auch noch, wir sind ja groß geworden mit Google Ads, ja, sozusagen, das war ja so der erste Schwung, dass man dann irgendwie auf Keyword basiert Werbung schalten konnte, was irgendwie viel cooler war als klassische Media, die man damals kaufen konnte. Dieser Sprung dann zu Facebook oder auch zu LinkedIn auf Persönlichkeitsprofile werben zu können und da auch entsprechende Ads schalten zu können, finde ich persönlich viel, viel attraktiver, sozusagen als Keyword basiert werben zu können. Und da sehe ich auch viele Potenziale. Was wir so gemerkt haben bei uns, also in unseren Beteiligungen und natürlich auch bei Kunden, nur die Kunden, die relativ weit vorne sind, die in der Lage sind, auch neue Werbemöglichkeiten sehr, sehr effizient zu analysieren, zu bespielen und auszuprobieren, die haben eine gute Chance, zu sinnvollen Kundenakquisitionskosten da auch diese Ads zu schalten. Oder ich bin ein Unternehmen, was so attraktive Ware hat, die nicht in einem vergleichbaren Wettbewerb steht. Ich mache die wirklich die allerbesten Pfannen der Welt. Dann kann ich natürlich auch mit ganz, ganz normalen Ads ein bisschen was holen. Aber ich bin da super offen. Wir probieren eigentlich alles aus. Klar braucht man dafür eine entsprechende Infrastruktur, dass man vielleicht auch mal mit dem, dass man vielleicht schon mal so eine gewisse Kohorte eingespeichert hat bei Facebook, um dann vergleichbare Kohorten zu bilden, ja, vielleicht einem anderen Kundensegment. Ich finde, da kann man sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, aber es ist eben nicht mehr so wie 2002, wo man irgendwie mal einen Google Ad-Account angelegt hat und mal zwei, drei Keywords angegeben hat. Es ist halt eine richtige Disziplin und wenn man dort auf einem ordentlichen Niveau mitspielen will, geht das nicht mehr so nebenbei. Da muss ich mich richtig darum kümmern, in-house oder mit einer Agentur. Aber ich finde, das Potenzial ist da und ich weiß nicht, ob du gestern ja schon Tareks Podcast bei der OMR gehört hast. Man muss natürlich auch so ein bisschen antizyklisch wetten. Ja, wenn jetzt in den letzten 4 Wochen irgendwie die Ad-Einbuchungen runtergegangen sind, weil alle aufgehört haben, Top-of-Funnel-Marketing zu machen, da muss man genau in dieser Zeit anfangen, Kunden zu gewinnen, wenn die zu Hause sind. Und die Leute, die halt dabei sind, die auch früh dabei waren und das verstehen, haben halt sehr, sehr gute Chancen, insbesondere mit Social Ads Kunden zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich bin ein großer Fan, um das zusammenzufassen.
Klasse Zusammenfassung. Ich glaube, dieses Antizyklische, dem würde ich auch zustimmen. Das ist ja tatsächlich in allen Medienkanälen so, dass die Auslastung im Januar und im Februar, also nach Weihnachtsgeschäft, die geringste ist, ja, die Nutzung aber sehr hoch ist, dementsprechend Reichweite und Inventar eigentlich sehr günstig eingekauft werden kann. Und ich glaube nicht, dass das gesamte Inventar durch die Lager wandert. Also das ist etwas, was ich total unterstützen würde. Plus auch die Tatsache, dass wir sind ja eine Self-Service-Plattform und da ist mit dem Auktionssystem, ja, wodurch unser Inventar eingekauft wird, natürlich die Nutzung ausschlaggebend, wie viel Inventar ist denn gegeben.
Ja.
Ja, und jetzt im Moment haben wir zum Beispiel auch eine extrem hohe Auslastung.
Ja.
Und wir sehen aber auch, dass die Kunden gar nicht so verdrossen sind und diese Kopf in den Sand stecken. Das war in den ersten 2 Wochen des Lockdowns hatten wir eine Orientierungsphase. Ne? Und danach hat sich aber auch wieder in vielen Branchen, wo es Sinn macht zu werben, du warst vorhin bei dem Hotelbeispiel, das macht jetzt im Moment nicht so viel Sinn, aber bei allen anderen Branchen und Industrien, wo es Sinn macht zu kommunizieren, hat auch eine sehr schnelle Rückbesinnung wieder stattgefunden.
Ja, ja. Gut, als Konzertveranstalter macht es wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Sinn, aber es gibt schon ein paar Branchen, aber gefühlt, also ich glaube, der mediale Teil sozusagen rund um Corona sozusagen fokussiert sich ja zu 80% auf die 10% Branchen, denen es wirklich schlecht geht, ja, Veranstalter, Konzerte, Gastro, was auch immer. Aber es gibt ja nur mal 80% der Dinge, die ja immer noch gebraucht werden, sei es irgendwie Lebensmittel, Transport und Co. Und da gibt es einfach mega Chancen, das muss man ganz klar sagen.
Klar, natürlich. Ne? Sehe ich genauso. Du, was wir auch beobachten, ist halt, dass die Unternehmen, die halt, sage ich mal, den Multichannel-Muskel ja noch nicht so entwickelt haben, dass sie jetzt natürlich ein bisschen im Hintertreffen sind, das wird sich beschleunigen. Und aus dem Zusammenspiel Offline und Online, das, was ja ein altes Thema ist, ja, und wie können wir damit optimal, sage ich mal, eine Orchestrierung für den Abverkauf und für unsere Businessprozesse herstellen, spielt ja auch das Thema Attribuierung, Erfolgsmessung eine Rolle. Wie siehst du da die Entwicklungen? Wo sind Herausforderungen oder Lösungskonzepte?
Ja, darum habe ich mal sogar einen Podcast gemacht mit dem Florian Heinemann. Also ich habe meine große Wette oder meine große Hoffnung war es ja auch, dass wir das Thema Attribution mittlerweile gelöst hätten. Und das war ja auch immer die große Marketing-Idee, auch in Zeiten von Zalando, dass man weiß, welcher Kunde welchen Marketing-Euro wie gesehen hat und wie setzt er sich um. Für mich, sei es für, also ob das jetzt für Spryker der Fall ist oder für B2C-Unternehmen, ist das Thema Attribution weitestgehend gestorben. Weil, wenn man in verschiedenen Kanälen wirbt, sei es sozusagen im Facebook-Ökosystem oder im Google-Ökosystem oder im Microsoft-Ökosystem mit LinkedIn und alle Systeme ihre Cookies weitestgehend schützen, gibt es eigentlich auf einer großen Basis für das Durchschnittsunternehmen eigentlich keine Chance mehr, sinnvoll zu attribuieren. Das können Unternehmen, die entsprechende Data Warehouse-Kapazitäten aufgebaut haben, die das dann selber zusammenführen mit Unique Identifiern im Data Warehouse. Das kann ein Zalando, das kann ein About You, aber auch nicht auf einem Niveau, wie man sich das immer mal erhofft hat. Als Einzelunternehmen kann ich das eigentlich nur, wenn ich in einem Netzwerk aktiv bin. Wenn ich sage, ich mache alles quasi in einem Facebook-Ökosystem, ja, mit Instagram, WhatsApp, Facebook, kann ich da sicherlich sinnvoll attribuieren. Aber sofern ich dann anfangen muss, dann Offline-Medien oder TV-Medien dazu zu zählen, findet eine Attribution, wie wir sie mal erhofft haben, so als E-Commerce-Pioniere, ist eigentlich nicht mehr sinnvoll möglich. Und wir können es im B2B-Bereich noch gerade so erzeugen, eine sinnvolle Attribution, weil wir natürlich jetzt nicht mit hunderttausenden Menschen in Kontakt sind, sondern vielleicht mit ein paar tausenden, von denen wir vielleicht ein paar hundert Kunden, und da kann ich noch quasi manuell diese Unique Identifier zusammenknoten, ja, und sagen, okay, der war bei dem Event, der hat das runtergeladen, das kriege ich noch hin. Auf einer großen, in einem großen B2C-Geschäftsmodell ist das kaum noch möglich, und das zeigen auch die Gespräche, die ich zumindest führe im Kassenzone-Podcast, auch wenn es da um das Thema TV geht und Co., dass es so stark versetzt, insbesondere bei Produkten, die einen längeren Kaufzyklus haben, die ich nicht ad hoc kaufe. Ich hatte letzte Woche im Podcast den Gründer von Emma Matratzen. Das ist jetzt, das kauft man nicht ad hoc. So, um das dann zuzurechnen, welcher Marketing-Euro, welcher TV-Euro, wie funktioniert hat in der Conversion, dass es bei der Fehlertoleranz, die du eigentlich bräuchtest, um eine echte Attribution machen zu können, dass das immer noch nah am Kaffeesatz lesen, muss ich sagen.
Ja, das sind Herausforderungen. Auch das Media Mix Modeling funktioniert nicht für alle Branchen aufgrund der Kaufzyklen. Ja. Und Automobil, du hast auch eben plus natürlich auch solche Produkte wie Matratzen, die vielleicht eher im 5-7 Jahreszyklus gekauft werden.
Ja.
Im Durchschnitt, da wird es schwierig. Ne?
Ja, ich beneide quasi immer Geschäftsmodelle, die sich wirklich auch so auf einen Kanal, also jetzt, ob das jetzt nur Facebook ist oder nur Instagram oder was auch immer, so darauf einschießen und genau wissen, was wie funktioniert und dann ihren Shopify-Shop dahinter haben. Für die meisten Unternehmen ist das ja, wie du schon sagst, im Multichannel-Mix reicht das ja gar nicht. Die haben einfach mehr Kanäle.
Also was wir in den Partnerschaften bemerken, ist halt aufgrund dieser Herausforderungen, die im Attribution Modeling, speziell offline zu online, existieren und wo Media Mix Modeling halt keine wirklich klaren Erkenntnisse bringt, dass da Gott sei Dank diese Agilität tatsächlich zunimmt und einfach getestet wird. Ja, weil man kann ja Ewigkeiten auf die Systemlösung warten oder halt sagen halt, okay, lass uns handeln. Ja?
Genau.
Speziell im Retail-Bereich finde ich das sehr hands-on und setzt sich Gott sei Dank auch in Deutschland durch, wo quasi und so unsere Beobachtung, der Mittelstand jetzt ungeachtet der Corona-Krise deutlich digital aufgewacht ist. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Entwicklung.
Ja,
Hat sich der Kundenstamm bei Spryker bei euch auch verändert? Nehmt ihr so etwas auch wahr? Sind es Unternehmen vielleicht Late Follower, die jetzt deutlicher jetzt auch aufschlagen bei euch?
Ja, also natürlich sozusagen seit der Gründung hat sich das schon stark verändert. Ja. Man muss halt so ein bisschen überlegen, wir verkaufen ja immer an Konzerne oder an größere Unternehmen, die sagen, es geht uns darum, wie wir verkaufen, nicht mehr was wir verkaufen. Und wenn du dir mal anschaust, was es für E-Commerce-Lösungen gab, so Anfang der 2000er, so einen Intershop oder ein Demandware, das was heute Salesforce verkauft oder einen SAP Hybris, diese Lösungen wurden ja gebaut für einen Markt, bei dem das Problem war, dass die meisten Unternehmen noch keinen Online-Shop hatten. Ja, da ging es darum, die wollen auch einen Online-Shop haben mit einem eigenen Logo und einer eigenen Menüstruktur, aber es ging nicht darum, besser zu verkaufen. Die hatten immer noch sich überlegt, unser USP ist immer noch die Sortimentierung oder unsere Händlermarke. Und heute ist quasi hat sich der Wettbewerb verlagert und ich hätte vor ein paar Jahren das noch nicht so gedacht, aber wir haben einen sehr, sehr großen Anteil in unserer Kundengruppe B2B-Unternehmen, die sehr, sehr komplexe Orderprozesse haben, also oft mit Freizeichnungsebenen, so verschiedene Lager, die irgendwie angesteuert werden müssen, auch in der Auslieferung, so verschiedene Baustellen zum Beispiel oder verschiedene Bürogebäude, die angefahren werden müssen. Und die haben so einen komplexen, die überspringen quasi diesen einfachen Online-Shop, diese Stufe, weil der hat für die noch nie funktioniert. Und da kommen jetzt deutlich mehr Unternehmen hinzu, weil diese Unternehmen merken natürlich auch einen internationalen Wettbewerb, sei es durch Amazon, sei es durch ein Alibaba, sei es auch durch andere Anbieter, die dann international in den Markt strömen. Ich glaube, den größten Effekt werden wir sicherlich im Lebensmitteleinzelhandel sehen in den nächsten 1 bis 2 Jahren, jetzt auch durch die ganzen Corona-Initiativen getrieben. Da wird deutlich mehr kommen. Aber der Kundenstamm verändert sich total, weil wir haben natürlich in dem klassischen E-Commerce-Bereich sehen wir ja den Trend zur sozusagen, entweder bist du großer Marktplatz oder du bist halt eine super dominante Nische und der Rest wird so ein bisschen dazwischen zerrieben. Ja, auch wenn du eine richtig geile Marke bist als Händler und richtig coole Produkte vielleicht hast, wenn du nicht in der Menge ausreichend Kunden ansprechen kannst über ein Marktplatzmodell oder in einer Nische so dominant bist, dass die Kundenfrequenz quasi dein Traffic-Problem löst, dann wird es halt total schwer. Und im B2B-Bereich entsteht das ja alles erst gerade. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Trend zum B2B. Wir haben auf jeden Fall einen Trend zu großen Unternehmen, die jetzt quasi in der zweiten, dritten Welle E-Commerce sind, die sagen, okay, wir haben jetzt quasi einen Online-Shop, der hat jetzt irgendwie 3% von unserem Traffic gemacht in den letzten 5 Jahren. Aber wir wollen eigentlich so Richtung 20-30% und dafür brauchen wir was anderes. Das sehen wir ganz klar in unserer Kundenbasis, ja.
Vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen und das Teilhaben an deiner Geschichte, die wirklich super, super spannend und sehr facettenreich ist. Alexander, zum Abschluss unseres Gesprächs, du bist ein Mann der klaren Worte und klarer Position, was ich sehr schätze. Hast du noch einen, den du heute raushauen möchtest?
Ja, einfach machen. Also, wenn ihr die Podcast hört, irgendwas mit einfach machen. Ja, ist egal, ob ihr dafür Facebook-Werbung schaltet oder woanders. Aber jetzt ist die Zeit für Unternehmer. Jetzt kann man machen.
Einfach mal machen. Ich finde es super. Alexander, du wirst lachen. Das ist einer unserer internen Office-Running-Gags. Ja, was ist Gags? Also, wir meinen das wirklich ernst, ja, wenn zu lange geschnackt wird, ja. Und ich bin auch eine Person, die zu Ungeduld neigt. Einfach mal machen, ja. Dann ist better than perfect. Das ist auch das. Das ist auch eines unserer Poster. Schöne Worte zum Abschluss, lieber Alexander. Vielen Dank für das Gespräch und
vielen Dank für
hat mich wirklich sehr gefreut.
Dankeschön.
Ja. Klasse, war ein spannendes Gespräch. Und auf fb.me/Facebook-Marketing findet ihr alle früheren und aktuellen Podcast-Episoden und Webinare. Und außerdem könnt ihr da natürlich auch den Newsletter abonnieren und immer so up-to-date bleiben zu allen Themen rund ums Digital-Marketing bei Facebook. Und damit möchte ich mich dann auch verabschieden. Passt auf euch auf und nochmal Dankeschön an Alexander.
Danke.
Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.